Ja, wir sind schon nach 11. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, Sie haben den richtigen Vortrag erwischt. Ich möchte mich mit Ihnen hier unterhalten, und das meine ich wirklich tatsächlich unterhalten und nicht hier vorne Ihnen etwas lange erzählen, warum es eine gute Idee ist, ein Werkzeug für eine Aufgabe zu haben und warum das nicht nur in der Software eine gute Idee ist, sondern auch im Betrieb. Ja. Das ist jetzt das, was ich mit Ihnen vorhabe, eine kurze Vorstellung von mir. Ein paar der alt hergebrachten Unix-Regeln, die aus der Softwarewelt kommen, um mal zu überlegen, wie funktioniert das, wie überträgt man die in einen Betrieb, warum ist das sinnvoll und warum korrespondieren die direkt mit Regeln für die Einfachheit. Und dann gerne ein paar Beispiele aus der Praxis, gerne auch darüber diskutieren, was Sie aus Ihrem Erfahrungsschatz haben. Und was ich dazu beisteuern kann und aus dem Projektteam vom Kamux-Projekt. Kurze Vorstellung zu mir. Ich bin die fünfte Generation ehrbarer Kaufleute. Mein Name ist Georg Schütz. Ich bin 49, komme aus der Pfalz. Das ist das Land, in dem die Freiheit in Deutschland geboren wurde. Ich bin aufgewachsen in einer Zeit ohne Smartphones, ohne Xboxen, ohne 95.000 Fernsehsender, es gab drei Programme bei uns, bei gutem Wetter auch noch RTL aus Luxemburg in Flimmerqualität. Das ging 16 Uhr mittags los und endete mit dem Testbild und der Nationalhymne irgendwann nachts, Mitternacht. Aufgewachsen auf einer Straßenlänge von 250 Metern in drei Geschäften meiner Familie. Meine Mutter war Kosmetikerin, hat in Paris bei Chanel und Dior gelernt und den Damen das auch ins Gesicht geschmiert. Mein Vater war ein Lebensmittler, hat Reformhäuser betrieben und alles verkauft vom Vollkornbrot bis zu Knoblauch, Mistel, Weißdornkapseln. Und meine Tante hat die Drogerie meiner Vorfahren weitergeführt mit einem angeschlossenen Fotolabor und Filme. Das heißt, wir haben Foto-Hardware verkauft, Filme selbst entwickelt. Und bei uns gab es alles vom Chanel Nummer 5 über das Vollkornbrot, Milch bis hin zu Sprengstoff. Zwischendrin, ja, die erste Aktion, an die ich mich wirklich erinnere, war, dass ich mit meinem Großvater an den Bunker gefahren bin, 6 Kisten TNT in den Kofferraum meines Ford 20M geladen habe und damit auf einer Bundesstraße zum Sprengen gefahren bin. Heute wäre das, glaube ich, mit Lalülala und Sondertransport und allen Dingen, die man sich so vorstellen kann. Ja, in dieser Welt bin ich groß geworden, habe in drei Geschäften und in der dazwischenliegenden Schuhfabrik in der Produktion mit meinen Freunden gespielt, sozusagen. Alles in Handarbeit, alles mit echten Freunden, ohne Facebook-Account, und das ging tatsächlich auch. Kann ich den Jüngeren unter uns nur versichern, dass das wirklich ging. Ich habe eine ganz normale kaufmännische Ausbildung gemacht, habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, in verschiedensten Branchen gearbeitet, 6 Jahre Software selbst gemacht, selbst entwickelt, war 5 Jahre Organisationsleiter für die Warenwirtschaft bei einem großen deutschen Lebensmitteleinzelhändler, und seit 10 Jahren bin ich selbstständig und kümmere mich mit meinen Kollegen um kleine und mittlere Betriebe. Und kleine und mittlere Betriebe heißt tatsächlich Kleinstgröße 1, Großgröße im Moment ein bisschen was über 100 Leute. Ja. Sehr spannendes Gewerk. Und sehr lustige Dinge. Ich gucke jetzt mal, welche Maus hier besser funktioniert. Zum Wachwerden oder zur besten Frühschirmzeit direkt, warum einfacher ist. Ja, wo sind die Mathematiker unter uns? Das sieht unglaublich schön aus. Und für die Studierenden, die noch hier im Raum sind, sie werden dann ins zweite Semester versetzt, wenn sie erkennen, dass solche schnöden Ausdrücke wie 1 oder 2 hier auch noch durch komplexe Dinge ersetzt werden können. Ja, was steht da vorne? Wer hat es schon raus? Ja, das ist eigentlich relativ simpel. Ne? Der Grenzwert links, der Limes 1 plus 1 hoch n und so weiter, ist ein ganz bekannter Grenzwert, das ist e, die Eulersche Zahl, und der Logarithmus Naturalis von e ist Nummer 1. Und der Sinusquadrat x und Cosinusquadrat x haben uns die alten Griechen schon beigebracht, dass das auch 1 ist. Also ist das hier zugegeben, der untere Teil ist deutlich unwissenschaftlicher und damit lässt sich bei dem Überzeugen von anderen Leuten auch gar keinen Start machen. Wenn Sie so mit sowas kommen, den Menschen sagen, 1 und 1 ist 2, ja, ist doch logisch. Ja, wenn Sie das obere Teil an die Wand werfen, dann fangen die Leute erstmal nachzudenken und erstarren in Ehrfurcht, sofern sie nicht irgendwelche mathematischen Grundkenntnisse haben, die etwas größer sind, oder anfangen sich daran zu erinnern, was sie in der Schule mal gelernt haben. Komplexität ist etwas, womit Sie Distanz schaffen können. Sieht man dann im oberen Teil. Mit Komplexität grenzen Sie Leute aus, und wenn Sie Komplexität so verbreiten und verdrahten, dass sie den Menschen das Dinge schwierig erklären. Dann sind sie zwar der Guru, der in den Betrieb kommt oder der dort etwas leisten soll. Es steckt aber manchmal nur ein bisschen heiße Luft dahinter. Und wenn sie enttarnt werden, dass das wirklich nur heiße Luft ist, dann hätten sie lieber gleich gesagt, dass das, was sie machen, 1 plus 1 gleich 2 ist. Aus den Unix Design Rules möchte ich ein paar auswählen. Da gibt es jede Menge, kann man auch gerne in den Büchern von Raymond und von Genkers und wie sie alle heißen, nachschlagen. Ein paar davon gefallen mir sehr gut, weil sie sich in den betrieblichen Alltag einfach schön übertragen lassen. Die erste Regel oder eine der Regeln, die ich ausgewählt habe, ist die Rule of Modularity. Komplexe Dinge setzt man bitteschön aus einzelnen Teilen zusammen. Das ist für uns alle in der täglichen Erfahrung völlig normal. Heute wird es durch die 3D-Drucker gerade wieder aufgehoben, aber wer hat sich schon mal ein 3D-Auto gedruckt? So eins, was auch fährt. Also die Einzelteile würden funktionieren, aber bauen Sie mal ein Fahrzeug aus einem Stück. Das ist nicht möglich. Auch da fangen wir an und setzen komplexe Dinge aus einzelnen Teilen zusammen. Die Rule of Composition. Einzelne Dinge können nur dann miteinander etwas tun, wenn sie auf einfache Art und Weise miteinander kommunizieren können. Letztendlich meinten die Unix-Väter, es wäre am geschicktesten, wenn man alle Daten in irgendwelchen Textfiles ablegt, weil das kann am Schluss wirklich jeder lesen. Ja. Gut, gibt sicherlich Anwendungen, wo es Sinn macht, auch Datenbanken zu benutzen, die nicht reine Flat-Text-Files sind. Everything is a file und manchmal ist es auch ganz gut, wenn nicht alles ein File ist. Das ist eine Regel, die sowohl im Betrieb als auch bei Programmierern öfter mal gelesen werden sollte, die Rule of Economy. Ja, Entwicklerstunden sind nun mal teurer als Maschinenstunden. Es gab Zeiten, da war das anders. Also mein Professor für Informatik hat mir mal irgendwann erzählt, dass er unheimlich aufpassen musste, weil er hat nur einen kurzen Slot gehabt, um seine Lochkarten im Rechenzentrum anzubringen. Und wenn da ein Fehler war in den Lochkarten, hat das Ding die Dinger wieder ausgespuckt und dann ist er wieder nach Hause und hat neue Lochkarten gestanzt. Um dann wieder einen freien Zeitslot irgendwann im Rechenzentrum zu kriegen, um seine Lochkarten einzuspielen. Also an der Stelle waren Maschinenstunden relativ teuer und begrenzt. Heutzutage sind Maschinenstunden, ich nehme an, dass die Smartphones, die sie dabei haben, wahrscheinlich mehr Leistungsfähigkeit haben als unser ganzes Rechenzentrum zu meinen Studienzeiten vor 20 Jahren. Ja, das ist wahrscheinlich so. Aber was lernen wir daraus? Entwicklerstunden sind teuer, also muss man sie effizient einsetzen und überlegen, wann ist denn Schluss mit lustig? Wann hört es denn auf, Spaß zu machen, weiterzuentwickeln? Genkers entwickelt, von Genkers sind die folgenden drei: Small is beautiful. Klein ist hübsch. Alles, was klein ist, ist auch nett. Denn kleine Dinge kann man überschauen. Meine Firma und ich machen ganz bewusst kleine Unternehmen als Kunden. Wir möchten keine großen Betriebe mehr haben, weil wir gerne kleine Einheiten überblicken möchten. Deswegen ist für uns auch small beautiful. Ja. Make each program to do one thing well. Ja. Mach ein Programm so, dass es genau eine Sache kann, aber die richtig gut. Heute kriegen wir eher erzählt, dass wir umfassende Lösungen brauchen, integrierte Anwendungen. Ich vergleiche das immer mit dem Schweizer Messer. Da ist auch alles dran. Ich habe neulich sogar eins gesehen, das ist aber, glaube ich, eher ein Gag. Das hat diese Größe. Und da ist wirklich alles dran. Das ist, will aber, glaube ich, niemand mit sich rumtragen. Und damit eine Schraube schrauben, ist, glaube ich, auch eher unmöglich. Aber das ist einfach so gemacht, damit man sieht, was alles geht. Ja? Wer von Ihnen käme auf die Idee, bei einem Stahlbaubetrieb die Werkzeuge von der Werkbank zu nehmen und ein Schweizer Messer hinzulegen? Ist doch alles dran. Ist ein Kreuzschlitz dran, ist ein Schlitz dran, ist eine kleine Zange dran, ist, kann man doch nutzen. Ja, ich glaube, mit Bohrern hapert es ein bisschen mit Fräsen, aber ansonsten könnte man ja auch viele Dinge durch ein Schweizer Messer ersetzen. Ja, ich sehe einige amüsierte Gesichter, das ist, sehe ich genauso. Warum sollte man das tun? Lustigerweise in der Softwarewelt erzählt man uns, dass genau das das Heilmittel ist. Ja, nehmen Sie drei großen Buchstaben aus Waldorf oder andere Leute, die sagen halt einfach, wir brauchen nur ein Werkzeug und das wird alles erledigen. Ich habe da massive Zweifel und die Unix-Väter hatten, glaube ich, auch massive Zweifel an den Dingen. So, für mich ganz wichtig, der mit Anwendern kommuniziert, build a prototype as soon as possible. Also wenn ihr etwas mit Anwendern zu tun habt oder mit einer Programmfunktion, dann probiert es doch bitte so schnell, wie es geht, aus. Es muss nicht perfekt sein an der Stelle, man muss es einfach ausprobieren. Wenn ich es nicht ausprobiere, sondern weiter konzeptioniere und arbeite dran und versuche zu entwickeln, dann habe ich vielleicht einen besseren Plan, aber da gibt es den alten Satz, lieber wahrscheinlich richtig als mit Sicherheit falsch. Ja, das ist, man muss einfach probieren und das ist eines der schönen Prinzipien, was man da hat. Aus diesen Unix-Rules habe ich mir überlegt, wie macht man daraus Regeln der Einfachheit oder was kann man an einfachen Dingen sehen. Im Management und Qualität 2002, man sieht, das ist schon etwas älter und die vor 2 Jahren zufälligerweise schon mal im Vortrag bei mir waren, kennen diese Grafik schon. Man kann das als deutscher Ingenieur links schön machen. Das ist sehr, sieht gut aus, hat so die gleiche Stufe der Komplexität wie die Formel vorhin. Und rechts kommt dann der Ihnen zeigt, dass Sie eigentlich nur mit viel heißer Luft arbeiten, nimmt den Hammer und haut den Nagel weg, bevor die Maschine losgelaufen ist. Ja, das ist, manchmal ist es wirklich simpel, muss man trotzdem drüber nachdenken, was die Leute einem so liefern, wenn sie einem Sachen vorführen. Von Dieter Brandes, der steht hier unten schon als Quelle, weil die Sachen, die da kommen, Dieter Brandes war ein ehemaliger Aldi-Manager, gibt es ein schönes Buch, Einfach Managen, empfiehlt sich sehr zu lesen, gerade was komplexe Preismodelle und ähnliche Dinge an, Sachen angeht, das ist wirklich sehr schön zu lesen und da stammen ein paar Regeln draus, die wir uns vielleicht anschauen sollten. Regel Nummer 1, mache nicht alles, was du machen kannst. Ja, auch wenn man sich überlegt, man könnte jetzt noch was tun, es ist die Frage, wo höre ich denn auf mit der Schönheit? Wenn wir jetzt noch ein Stück Kreide hätten in diesem Hörsaal, dann kommt man auch noch. Ah, perfekt. Ja, ich hoffe, dass Sie das alle sehen. Wenn ich hier ein bisschen male. Pareto hat immer recht. 20% der Dinge bringen 80% des Ergebnisses. Das sind wir ungefähr hier. Also 20, 80. Nehmen Sie es nicht sklavisch, 20, 80. Können auch 15, 75 sein. Es können auch 25, 65 sein. Aber ein Bruchteil der von Ihnen ausgeführten Aktionen oder täglichen Tätigkeiten oder Programmfunktionen bringen 80% dessen, was eigentlich hinten dabei rauskommen soll. Wenn Sie in den Handel gehen oder in einen Produktionsbetrieb, dann werden Sie das gleiche Prinzip an allen Ecken feststellen. 20% der Artikel machen 80% des Umschlages, 20% der Artikel sind 80% des Lagerwertes, 20% der Artikel sind 80% dessen, was unser Geschäft ausmacht. Leider immer unterschiedliche 20%. Schade eigentlich. Ja, also es korreliert nicht immer damit, dass die wertvollsten Artikel auch die sind, die sich drehen. Ja, und der Punkt ist, ab der 50%-Marke hier, da haben Sie die letzten 5% des Nutzens. Ja, und wenn Sie mal in ein ordentliches Lager reingreifen, dann werden Sie sehr viele betriebstreue Artikel finden. Ja, das ist einfach so. Schauen Sie in Quellcode rein, dann werden Sie auch sehr viele betriebstreue Codezeilen finden, die eigentlich gar nicht mehr aufgerufen werden. Ja, war ja neulich die Diskussion bei PGP und den OpenSSL-Machern, wie viele Zeilen eigentlich nie aufgerufen werden, obwohl sie in dem Programmcode drinstehen. Ja, es schleicht sich einfach ein, weil man Dinge macht, die man nicht unbedingt machen muss, aber man macht sie, weil man sie machen kann. Sollte man mal drüber nachdenken. Die Suche nach dem Wesentlichen ist auch etwas, was mir selbst persönlich sehr schwer fällt, weil ich sehr viele Dinge sehe und sehr viele Sachen interessant finde und mich dann die eine Baustelle auf die nächste bringt. Ja. Aber es ist manchmal etwas, wo man sich zurücknehmen muss und versuchen muss, bewusst zu gucken, was ist an der Stelle jetzt das, was man ganz dringend braucht. Und das korreliert damit, dass man lernt, auf etwas zu verzichten. Ja, die Fastenzeit ist ja noch schwer im Laufen und ich verzichte dieses Jahr aufs Verzichten. Also das ist, ich faste dieses Jahr Fasten. Aber es gab auch schon Jahre, wo ich mal versucht bewusst habe, etwas wegzulassen. Bei allen Arbeiten im Betrieb und bei allen Arbeiten im Programm ist eine der wichtigsten Fragen, die Sie regelmäßig stellen sollten, mit Ihren Mitarbeitern diskutieren, mit Ihren Kollegen im Projekt, was lassen wir denn bitte schön sein? Ja, und wer Lust hat, mal was aus der Programmierwelt drüber zu lesen, da gibt es Artikel von Herrn Raymond über, warum er Linux stellenweise nicht mag, mit so einem für mich entscheidenden Satz drin. In Unix-Umgebungen haben wir jetzt immer zusammengesetzt und überlegt, welche Optionen können wir denn rausschmeißen? Und wenn ich heute eine Manpage habe, die 20 Seiten lang ist und eigentlich ein Kompendium, dann frage ich mich, ob diese ganzen Optionen sein müssen und eben mal eine neue hinzufügt, sollte man sich überlegen, warum ist denn die alte überhaupt da? Wozu brauchen wir die Option? Vielleicht ist das Werkzeug noch nicht gut genug gemacht. Vielleicht muss man es wegmachen und neu machen. Im Betrieb ist es genau die gleiche Frage. Die kann man sich täglich stellen, warum machen wir das denn und was lassen wir denn im Betrieb heute weg? Was ist unnötig? Alle Dinge, die unnötig sind, verbraten Zeit und die brauchen wir ganz dringend, gerade im Kleinbetrieb, an anderen Stellen. Ich habe ab und zu auch mit Studentinnen und Studenten und Schülern zu tun. Von daher bitte ich die anwesenden Damen, mir das nicht so schwer zu nehmen, aber Perfektionismus ist ein Frauenproblem. Das ist ein größeres Problem bei Frauen als bei Männern. Es gibt auch Männer, die perfektionistisch sind, aber es sind eher die Frauen, die es sind. Also die Frage ist, das ist exakt die gleiche Frage, die hinter Pareto hinten dran steckt, 2080. Wie genau ist genau genug? Wann höre ich auf, an dem Code zu spielen? Was überlege ich mir denn? Ich habe gestern eine ganz interessante Diskussion von Leuten an der Abendveranstaltung mitgekriegt, die sich überlegt haben, ob man in einem Quellcode besser multipliziert oder Bitshifting macht. Ja, das macht der Compiler. Wenn er erkennt, dass es Bitshifting besser ist, dann sollte es ein guter Compiler können, ihnen ein Bitshifting anzubieten, anstatt dass sie es selbst im Quellcode machen. Aber wenn sie den Quellcode hinterher nochmal lesen müssen, ist es auch für einen, der Bitshifting nicht gut kennt, eine schöne Sache, wenn er weiß, dass da steht A mal B. Ja, das ist eine Frage, wie perfekt will ich es denn haben und was reiht sich denn damit raus? Und wenn Sie Raymonds Regel von vorher noch im Kopf haben, Maschinenzeiten sind günstig und Entwicklerzeiten sind teuer, dann sollte man sich wirklich überlegen, wie macht man das programmtechnisch? Und im Betrieb ist es genau die gleiche Frage. Wie komme ich denn an das Ziel, das ich erreichen will? Und wie kann ich das dann irgendwann umsetzen, dass es vielleicht noch besser wird? Aber die erste Frage ist doch, wie komme ich ans Ziel? Wenn ich mir 3 Tage überlege, wie ich ans Ziel komme, anstatt den ersten Schritt dorthin zu machen, dann wird es irgendwann schwierig werden. Das ist für mich auch als Chef ein ganz wichtiger Punkt. Hab Vertrauen zu dir und zu anderen. Ich brauche erstmal Vertrauen zu mir, das Vertrauen zu mir, dass ich den richtigen Leuten den richtigen Auftrag oder die richtige Aufgabe gebe. Und dass die entsprechend gut vorbereitet sind. Und wenn ich das Vertrauen in mich habe, dass das die richtigen Leute sind, die gut vorbereitet sind, dann muss ich das Vertrauen in die Leute haben, dass sie das auch tun. Klar muss ich mich darum kümmern, muss nachsehen, ob sie es wirklich getan haben, ob das funktioniert, ob sie es wirklich können, was ihnen noch fehlt. Aber wenn ich das Vertrauen nicht habe, dass sie es tun werden und es nicht kontrolliere, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als alles selbst zu machen. Und dann endet der Tag spätestens nach 24 Stunden. Es sei denn, ich beschleunige mich auf Lichtgeschwindigkeit, dann habe ich Einsteins Zeitdehnung und dann dauert es ein bisschen länger, nach hiesigen Zeiten. Aber irgendwann muss ich auch wieder zurück, das ist das Problem. Ja, also man muss Vertrauen lernen und muss Vertrauen geben. Das ist eine Regel zur Einfachheit. Es macht es mir einfacher, wenn ich vertrauenswürdigen Menschen ihre vernünftige Auftrag und ihre vernünftige Aufgabe gebe. Das kann man durchaus in Teilen lesen, man kann es auch durchaus unterschiedlich betonen. Also konsequent sein ist mit Sicherheit etwas, was hilft. Ja. Sei konsequent und mutig. Auch das ist was hilft. Und sei mutig anders, könnte man natürlich auch zusammenbauen. Auch wenn andere Leute Ihnen erzählen, dass das, was Sie in Ihrem Betrieb tun, was Sie in Ihrem Programm tun, wenn Sie davon überzeugt sind, dass es richtig ist und Sie einen Zweck dafür sehen und Sie einen Abnehmer dafür sehen, dann machen Sie es doch. Wir hatten gerade gestern auch eine Diskussion. Das Kamux-Projekt hat vor 8 Jahren angefangen, alle Teile, die wir haben, alle Dinge, die wir im Betrieb einsetzen an Software, in Container zu verpacken. Heute ist Docker in aller Munde und im Grunde genommen ist das, was wir damals gemacht haben, Docker von vor 8 Jahren. Damals hatten wir ganz oft die Frage, ja, kann man doch alles auf einen Server tun? Ja, könnte man machen. Aber es macht Sinn, etwas zu containern, um einzelne Bausteine zu haben, die man tun kann. Wir haben uns damals auch von der Regel nicht abbringen lassen und verpacken es immer noch in Container. Siehe da, 8 Jahre später ist Docker da und andere Leute und die machen das genauso. Also kann die Idee nicht so falsch gewesen sein damals. Ja, und wenn Sie auf diese Regeln der Einfachheit wollen und wenn Sie daraus etwas machen wollen, wie Verbesserung kontinuierlicher Art, denn wenn ich am Anfang nicht perfekt bin und dann versuche, wie ich mich weiterentwickeln kann und Dinge überlege, die ich weglassen kann, dann kommen Sie eigentlich in so ein Thema rein, das man mit QM, mit Qualitätsmanagement verbindet. Dann gibt es, wenn die Maus hier funktioniert, auch noch eine weitere Folie. Ah ja. Dann gibt es die oberste Regel für Sie. Regeln Sie bitte nichts, wofür es keine Regel braucht. Denken Sie nicht über Regeln nach, wenn Sie keine haben müssen. Wenn etwas so trivial ist, dass es einfach natürlich von der Hand geht, dann regeln Sie es bitte nicht. Es sollte in keinem QM-Handbuch der Welt drinstehen, wie man den Hof kehrt. Ja, nehmen Sie die Besen in die rechte Hand und fangen Sie rechts oben im Hof an und hören Sie links unten auf und dann kehren Sie alles zusammen. Es sind Dinge, die muss man einfach nicht regeln. Daraus ergibt sich direkt diese zweite Regel. Regeln Sie bitte alles, was schiefgegangen ist und was wahrscheinlich nochmal schiefgehen wird. Mit diesen beiden Regeln kommen Sie schon ganz schön weit. Bei der zweiten Regel muss man allerdings nochmal aufpassen. Es gibt Leute, die fangen an, ich sage jetzt nicht, dass es auch wieder ein Frauenproblem ist in der Regel, sich vorher Gedanken zu machen, was in Zukunft alles schiefgehen könnte und was passieren würde, wenn der oder der irgendetwas tut. Ja, das hilft an dieser Stelle nicht weiter. Das heißt, die Regel Nummer 3 lautet, regeln Sie es bitte erst dann, wenn es wirklich schiefgegangen ist. Eine potenzielle Arbeitsanweisung im Betrieb nutzt Ihnen auch nichts. Es gibt Stellen im Betrieb, an denen müssen wir Arbeitsanweisungen haben, da gibt es überhaupt keine Frage. Nehmen Sie eine Papierpresse oder einen Abfallcontainer, der bedient werden muss, Ein- und Zweihandbetrieb, da muss eine Arbeitsanweisung dran. Punkt. Und wenn Sie Mitarbeiter haben in mehreren Sprachen, muss sie mehrsprachig dran. Da darf einfach nichts passieren an der Stelle. Ja, das ist gesundheitsgefährdend, da gibt es kein Vertun. Aber wenn Sie andere Vorgänge haben im Betrieb, regeln Sie es bitte erst dann, wenn es zum ersten Mal daneben gegangen ist. Und dann so, dass es jeder versteht. So, die vierte Regel lautet nämlich, regel es bitte so, dass es auf eine DIN A4-Seite passt. Eine Regel muss so einfach sein, dass sie auf einer DIN A4-Seite verständlich ist. Idealerweise steht, es gibt ein ganz einfaches Prinzip dazu, es nennt sich das die Goldene 1. Damit Sie später auch noch wissen, was Sie überhaupt geregelt haben, nehmen Sie Ihr Blatt und teilen es in Drittelchen. Da oben steht unser Problem. Also was ist gerade schief gegangen? Hier steht unser Ziel. Wie wäre es denn gewesen oder wie ist es denn, wenn es richtig gelaufen ist? Und hier unten steht der Weg. Das, was Sie erreichen müssen. So, dass jeder, der in Zukunft dieses Ding sich anguckt, sagen kann, okay, wenn das da oben auftritt, ist es blöd, weil wir wollten eigentlich dahin, das steht im Ziel drin und da unten steht, was ich machen muss. Wenn Sie das auf der DIN-A4-Seite kriegen, dann ist das eine sehr schöne Geschichte. Eine ganz tolle Arbeitsanweisung finden Sie im Internet, wenn Sie mal nach Engineering Flowchart WD40 schauen. Ja, Sie kennen WD40, das ist so ein Rostlöser und Schmiermittel und das ist so eine Kombipackung aus WD40 und einem Klebeband. Ja, Engineering Flowchart, does it move? Bewegt sich's? Ja. Soll es? Nö. Also, dann müssen Sie es festkleben. Ja, bewegt sich nicht. Sie sehen, es ist total simpel. Das ist eine absolut brillante Arbeitsanweisung. Ja, das ist, schöner geht es eigentlich nicht. Und wenn Sie das auf der DIN A4-Seite kriegen, weiß jeder, was er tun muss. Ja, das, auch wenn es witzig ist und schön anzusehen, wenn Sie in Ihren Betrieb gehen und gucken, an vielen Stellen können Sie mit solchen Dingen einfach Klarheit schaffen. Ja, womit wir gerne operieren, ist zum Beispiel Bilder. Bilder einlaminiert. Ja, so sieht es aus, wenn es sauber ist, Bild. Dann ist der Sollzustand. Da muss ich ja nur nach unten gucken, da steht ein Pfeil, ist. Und wenn das nicht so aussieht, wie es auf dem Bild aussehen sollte, dann muss ich aufräumen. Ja, man muss Das ist auch nicht wirklich lustig. In manchen Betrieben ist es gar nicht lustig, wenn Sie das Sollbild gemacht haben und kommen eine Woche später und es sieht aus wie Kraut und Rüben. Dann muss man sich einfach Gedanken drüber machen, aber mit einem Bild funktioniert das. Und es funktioniert an den lustigsten Stellen und an den, in den witzigsten Situationen. Bäckerei, Kaffeebetrieb, haben wir ein Bild drin von den Dingen, die im Küchenschrank stehen müssen, weil die auch noch so einen Mittagstisch anbieten. Ja, und dann stecken da auch einfach, man sieht, da sind die Suppen, da ist das, da ist jenes und so müsste der Schrank aussehen, wenn ich ihn aufmache und er ist voll. Und dann kann ich einfach sagen, das muss so sein oder es kann so sein. Dann sehe ich es. Werkzeugschrank, wunderbare Geschichte. Ja, ist genau das Gleiche. Wenn Sie Spezialwerkzeuge haben, die es ganz wenig im Betrieb gibt, dann sollten Sie sich überlegen, ein bisschen visuelles Management zu betreiben. Wenn Sie sich eine Kontur an die Wand malen, dann sollte irgendwann der Hammer da drin hängen. So, und wenn der Hammer da nicht drin hängt, dann braucht auch keiner durch die Werkstatt zu gehen und da rumzuschreien, wer hat denn den großen Hammer? Der ist einfach in Benutzung. Sie müssen die Kollegen nur dazu bringen, dass sie nach der Benutzung den Hammer wieder hinhängen. Ja, dann haben Sie viele Schreiereien, viele Laufereien, viele Dinge mit einfachen Methoden erledigt. Eine Sache, ein Werkzeug. So, ein Beispiel aus dem richtigen Leben von neulich. Wir haben einen Betrieb, der produziert einzelne Stücke und wir haben eine Marketingabteilung, die diese Einzelstücke vertreibt bzw. Messen dafür tut. Diese Einzelstücke sind äußerst haltbar. Es gibt tatsächlich Produkte, die nach 40 Jahren wieder in den Betrieb zur Reparatur zurückkommen und sie sind sehr individuell. Es geht in diesem Fall um Reitsättel. Die müssen nämlich genau auf zwei Dinge passen. Einmal auf das Pferd unten drauf und einmal auf den Reiter oben drauf. Ja, und wenn immer sich was ändert, muss man den umarbeiten. Ist ein sehr spezialisiertes Gewerk. Die Anforderungen, die wir hatten. Grundsätzlich mal, das Marketing hat gesagt, der Kunde soll einen Newsletter kriegen. Wir möchten gerne die Kunden, die wir haben, dazu animieren, andere Kunden zu animieren, einen Sättel zu kaufen und die sollen Neuigkeiten einfach mitkriegen, was bei uns passiert. Das ist wichtig. Die Produktion hat gesagt, wir möchten individuelle Fertigungen. Jedes Produkt hat ungefähr 30 Optionen und weitere Farbkombinationen und sonstige Dinge. Im Grunde genommen können Sie einen solchen Sattel mit etwa 800 bis 1000 Varianten bauen. Und da ist noch nicht gerechnet die Länge des Pferdes und diese ganzen Sachen, das kommt noch dazu. Ja, also die Art und Weise des Reiters oder der Reiterin obendrauf. Also sowas ähnliches wie ein Fahrzeugkonfigurator, nur für einen Sattel. War der Wunsch der Geschichte, weil ansonsten muss man mitdenken und im Katalog blättern und gucken und diese ganzen Sachen machen. Mitdenken muss man eh an der Stelle. Aber überlegen, was geht denn eigentlich zusammen? Und da stellt man fest, es gibt Optionen, die schließen sich gegenseitig aus. Also an der Stelle ist Unterstützung durch so einen Konfigurator eine ganz tolle Geschichte. Und dann gibt es auch einen Chef, der möchte eine Übersicht über das Marketing und die Aufträge, die Adressen, Telefonnummern und möchte alles, dass alles gleichmäßig im Betrieb verwendet wird und nicht Chaos herrscht, wenn er eine Nummer anruft. Dann gibt es die schon gar nicht mehr und jemand anders weiß das, aber er weiß es nicht und der Kollege im Marketing weiß es auch nicht. Also gleiche Daten in gleicher Benutzung an den gleichen Stellen. So. Wie würden Sie sowas lösen? Was fällt Ihnen dabei ein? Was fällt Ihnen ein bei den Marketing-Tools? Hallo? Sind doch alle da? Wer würde seinen Kunden gerne, oder wer schickt denn seinen Kunden einen Newsletter? Schickt irgendjemand seinen Kunden einen Newsletter? Gar keiner. Ist das out oder wie macht man das heutzutage? Man twittert nur noch und schreibt auf seiner Facebook-Seite oder wie funktioniert das? Also bei mir wird spontan Newsletter und Kundenverwaltung einfallen in irgendein CRM-System. Ja. Bei der Produktion, wo steckt man da? Wie steuern Sie Produktion? ERP? Ja, in irgendeiner Form, was Enterprise Resource Planning heißt, also irgendwas, was Produktion steuern kann. Ja, was machen wir mit dem Chef? Ja, der bräuchte eigentlich die Kombination aus beidem. Ja, das ist halt, er will ja wissen, was da ist und zusätzlich möchte er gerne noch ein Werkzeug, wo man die Adressen einspeisen kann, damit sie an allen Stellen richtig sind. So. Was haben wir denn an Lösungsmöglichkeiten dann gefunden? Das Marketing braucht ein CRM, da haben wir es gerade, die Produktion braucht ein ERP. Und der Chef braucht alles Mögliche. Ja, so sind wir halt manchmal. Das ist echt wirklich gut. Einen Teil der Lösung möchte ich Ihnen zeigen. Als Screenshot, nicht live. Wir haben es tatsächlich so gemacht. Wir haben das Werkzeug CRM genommen und gesagt, da pflegt ihr bitte eure Kunden und da führen wir hinterher auch alle Daten zusammen. Weil die Leute im Betrieb gesagt haben, die Menschen, die das CRM benutzen oder den Übersicht brauchen, die sollen nicht zwischen Werkzeugen hin und her springen müssen, weil sie möglichst nur eins bedienen sollen. Die Leute aus der Produktionsabteilung haben gesagt, der ganze Marketing-Quatsch, der interessiert uns überhaupt nicht. Wir wollen unsere Sättel bauen. Also gebt uns bitte den Konfigurator und nicht mehr. Und bitte lasst uns die Daten, die ihr eh schon habt, weil ihr den Kunden kennt, nicht nochmal bei uns eingeben. Also nehmen wir das CRM-System. Die Frage gibt es ja auch noch. Wir nehmen ein CRM-System und pflegen darin Kundendaten, Ansprechpartner, Adressen, Mailadressen, alles was dazugehört. Dann gab es gestern Mittag um 4 einen Vortrag von Julian Thome zum Thema LSC. Wir nehmen irgendeine Art von Datendrehscheibe, die immer dann informiert wird, wenn hier etwas passiert an Daten, an Adressen und solchen Sachen. Und schieben diese Daten in ein ERP-System. Organisatorische Regel, Adressen werden im ERP-System nicht geändert. Wenn ich eine Adressänderung habe, passiert die im CRM und wird wieder weitergeleitet an die angeschlossenen Systeme, sonst kriegen Sie in Millisekunden Chaos. An der Stelle nochmal zurück zu dem Punkt, mach nicht alles, was man machen kann. Natürlich könnte man überlegen, zu sagen, man gibt die Änderungsmöglichkeiten auch im ERP frei und transferiert den ganzen Spaß wieder zurück ins CRM-System. Der Komplexitätsgrad steigt ins Unermessliche. Ja, die ganzen Dinge, die man sich überlegen muss, der eine ändert, der andere ändert, beide haben die Adressänderung gleichzeitig mitbekommen, beide wollen gleichzeitig etwas tun oder nacheinander etwas tun. Alles Konflikte, die man nicht haben muss. Und die kriegt man mit einer einfachen DIN A4-Seiten-Regel hin, indem man sagt, Adressänderungen sind Sache der Abteilung Marketing und Kundenbetreuung. Und wenn ihr eine Adressänderung habt, bitteschön, liebe Kollegen, die bei euch aufschlägt, dann gebt sie an die Menschen im Marketing und der Kundenbetreuung weiter, die werden das für euch erledigen. Punkt. Und schon hat man eine Einbahnstraße und das funktioniert. So, und der zweite Punkt ist, wir ermöglichen dem CRM-System für den Chef einen Blick auf das ERP. Keine Veränderungsmöglichkeiten, sondern nur einen Blick. Und dann haben wir schlagartig beide Dinge zusammengefasst. Wer Sugar CRM ein klein bisschen kennt, das ist die Webmaske von Sugar CRM, der obere Teil. Da steht ein Geschäftspartner und in einem Panel unten drunter sieht man Kundendaten aus Adempere. Adempere ist in dem Fall das ERP-System, das wir dort benutzt haben. Genutzt worden ist. Dort stehen, das Grid geht jetzt noch weiter da unten, sämtliche Aufträge, die in dem ERP-System gemacht worden sind für diesen Kunden. Ich kann in diesem Grid sortieren, kann mir das anschauen und wenn ich einen dieser Datensätze anklicke, dann sehe ich auch Detailinformationen dazu. Ich sehe sie. Ich kann sie nicht ändern, ich kann sie nur gucken. Ja, und der dritte Punkt, der noch dazu kommt, der hier nicht drauf ist, alle Belege, die erzeugt werden, sowohl aus dem CRM-System als auch anderen Dingen, wandern in ein elektronisches Archiv. Und da kann ich auch drauf zugreifen. Ja. Ja. Das ist eine Funktionalität aus dem CRM-System. Neuenglisch heißt das Opportunities, Verkaufschancen. Da können Sie sowas tun. Ist hier bei den Leuten nicht notwendig, machen die auch nicht. Gibt dann nur zwei Möglichkeiten. Der Kunde bestellt oder bestellt nicht. Ja, das ist auch nicht fraglich, ob der das haben will, denn ein solches Produkt in den Preisklassen kaufen Sie nicht mit einer Auswahl, wie Sie es im Discount machen, kaufe ich es Mehl hier, da oder da. Das passiert dort nicht. Also in der Regel ist es bei den Leuten so, sie sind vom Produkt überzeugt und kaufen es. Ja, ist im CRM-System, Sugar CRM kann das. Ja, und an der Stelle muss man wirklich überlegen, was ist in Ihrem Betrieb sinnvoll und nützlich. Und auch da kann man einen gleichen Spezialismus tun. Wenn Sie sagen, das Angebot ist so komplex, nehmen Sie ein Handwerker oder Baugewerk, wo Sie ein Leistungsverzeichnis kriegen, eine Gelbschnittstelle, dann müssen Sie es in der Branchensoftware einfach durchhecheln. Sie könnten aber hingehen und sagen, diesen Endzustand aus dem Branchensystem speichere ich über eine Drehscheibe im CRM-System als Verkaufschance mit dem Beleg im Archiv und Sie haben mit drei Werkzeugen und einer gescheiten Kopplung alles erschlagen, was Sie erschlagen wollten. Wenn der Kunde anruft und sagt, ich würde gerne mal über das Angebot reden, haben Sie die Wahl, entweder den Beleg erstmal anzusehen oder direkt ins Branchensystem reinzugehen, an Ihren Leistungspreisen was zu tun, wie es gehört. Und Ihr Marketingmensch oder Ihre Vertriebsabteilung kann sich die Verkaufschancen durchgucken und kann sagen, ich muss den jetzt mal anrufen, das ist drei Wochen her. Ja, auch das ist genau die Kombination aus Werkzeugen, über die man sprechen muss. Wenn das wie ein Zahnrad ineinander greift, dann ist es egal, wie Sie es machen. Also kommen wir wieder auf die Regel der Einfachheit zurück. Jedes Programm macht das, was es kann. Sugar CRM kann keine Gelbschnittstellen einspielen und keine Leistungsverzeichnisse bearbeiten, ja, aber es kann Verkaufschancen verwalten. Und einfache Kommunikation miteinander. Wie kriege ich das miteinander zusammengebracht, damit jeder seinen Job erledigen kann? Ja? Soweit? Alles okay? Gut, dann hätte ich noch ein Beispiel, das ich in der Praxis vorführen kann, wenn Sie das möchten. Wenn nicht, reden wir einfach drüber, da es schon 20 vor 12 ist. Kann Ihnen erzählen, wie das bei mir im Betrieb funktioniert. Wir könnten es uns auch live ansehen. Ich nutze auch ein CRM-System. Man könnte in diesem CRM-System tatsächlich auch Mails verschicken, nur der Mail-Client in Sugar ist gewöhnungsbedürftig. Gewöhnungsbedürftig. Wir nutzen als Dienstleister kein ERP-System, aber wir nutzen ein Archiv. Würde ich jemanden von Ihnen als neuen Kunden bei mir im CRM-System anlegen? Mit Adresse, Telefonnummer und ähnlichen Dingen. Dann sorgt diese Datendrehscheibe dafür, dass ich sie einfach im Mailprogramm sehe. Und es sorgt dafür, dass die Telefonnummer, die Sie mir geben, im Telefon ist. Das heißt, wenn ich Sie anrufen will, dann nehme ich mein Telefon, drücke auf die Adressbuchfunktion und tippe Ihren Nachnamen. Fange an, Ihren Nachnamen zu tippen und dann kommen die Nummern dabei raus. Das Ganze passiert vollautomatisch und on the fly, ohne irgendwelche Sachen, das passiert direkt. So wie ich Sie hier eintrage, sind Sie da und da, auf der Stelle und so fort. Wir nutzen Office, um Briefe zu schreiben. Auch da gibt es den Zugang auf die Datenbank von Sugar CRM. Das heißt, wenn ich Ihnen einen Brief schreiben möchte, mache ich eine Briefvorlage auf, suche Ihren Namen in der Datenbank, trage den da ein. Dann schicke ich Ihnen eine Mail mit einem PDF-Anhang und lege den einfach in einen Ordner ab in meinem Mailprogramm und Sugar CRM wird den greifen und hat ihn direkt bei sich drin. Bitte? Weil ich einen Office-Brief schreiben möchte. Und im Office gehe ich dann hin, drücke auf Senden als PDF. Also ich mache es mal vor. Wir machen es mal vor. Ja, so. Zuerst mal sollte man noch mit zu Hause verbunden sein, sonst erlebt man eine Überraschung bei der Angelegenheit. Also, wir nehmen eine Briefvorlage. Sie sehen nichts, weil der Dialog bei mir ist. Hey. Sie müssen ja nicht alles sehen. Kommt gleich. Sieht schon besser aus, oder? Gut. Jetzt sehe ich nichts mehr. Also, Wir haben eine Briefvorlage, in der einfach Datenbankfelder drinstehen. Und wenn ich mir die Adressquellen angucke, dann, ja, die Datenbank hätte gerne ein Passwort, das ist okay. Ich bin da ein bisschen... So, jetzt stehen hier alle möglichen Adressen und wenn ich mir einen davon raussuche, ja, dann sehen Sie, dass ich bei meiner ehemaligen Kollegin keine weiteren Adressdaten da stehen habe, aber ich könnte sie einfach da reinnehmen. So. Und das nächste Schalterchen, was wir drücken, ist, hallo, meine Maus, danke. Schick den Brief, wo sind wir denn hier? Senden als PDF. Ja, er ist schon wieder bei mir hier. Man muss eigentlich in Thunderbird noch gestartet haben. So, das heißt, ich gehe aus dem Programm raus, schicke eine PDF. Ich kann, da kommt in der Regel dann sogar, wie man da oben sieht, unbenannt PDF dabei raus, weil ich habe es noch nicht gespeichert, ich werde es auch nicht speichern, ich habe gar keine Lust dazu, dieses Dokument zu speichern, das ist ein Einmalbrief. Dann kommt da drin unbenannt.pdf in der Mail als Anhang, man ändert den Namen der Mail und die Ablage passiert nicht im Gesendet-Ordner, sondern im Ordner Sugar-CRM und dann verschwindet das Ding vollautomatisch im Sugar-CRM und taucht dort wieder auf, sodass der nächste Kollege weiß, was ich mit Frau Brück gerade geschrieben habe. Ja? Dann haben wir wieder mehrere Werkzeuge miteinander gekoppelt auf eine ganz einfache Art und Weise. Jetzt, wenn Sie sich den Betrieb sich angucken, ah, der Dialog ist hier, deswegen sehen Sie nichts. Das ist das Bild an zwei Bildschirmen. Ja, wir haben PDF und die vielen Fragereien gehen dann manchmal auf die Senke. Jetzt bauen wir eine Mail. Gut, und die Mail ist jetzt bei mir. Ich schiebe sie da rüber. Da steht das nur in PDF, wenn ich das umbenenne in irgendwas Sinnvolles, damit man es hinterher noch gescheit findet. Ob das jetzt sinnvoll war, weiß ich auch nicht, aber das ist nur. So, und dann Prinzip erklärt, dann schicken Sie es weg. Und die Frau Brück finden Sie, indem Sie einfach den Namen eintippern, dann ist der Name da und die Ablage passiert im Ordner Sugar CRM und dann ist es da drin. So, und so haben Sie mit und wenn jemand sagt, ich mag aber jetzt Thunderbird überhaupt nicht. Das ist nicht mein Mail-Client, ich möchte gerne irgendwas benutzen. Wir haben auch einen Kunden, der benutzt seinen Mac. Ja, dann bitte schön, nimmt er bitte Mac-Mail und schreibt damit seine Mails. Solange er den IMAP-Account aufmacht aus dem Mail-Server, wird er den Ordner Sugar-CRM finden. Wenn er das da reinschmeißt, ist es wieder ein Sugar-CRM drin. Ja, auch das ist eine der Regeln. Man muss Programme austauschen können, wenn die Kommunikationsschnittstelle die gleiche ist. Also welchen Mail-Client Sie benutzen, ist eigentlich egal. Und welches Office-Programm Sie benutzen, ob Sie lieber LibreOffice, Apache OpenOffice oder Microsoft Office haben, ist eigentlich auch egal, solange Sie mit dem Ding einen Zugriff auf die Datenbank herstellen können und sagen können, holt mir die Adressdaten. Auch da ist nur die Frage, wie kommunizieren und wo sind die Nahtstellen zwischendrin. Oh, das ist jetzt eine Frage, die ein bisschen off-topic ist. Also die Frage war, haben wir einen nennenswerten Anteil an verschlüsselten E-Mails mit unseren Kunden? Nein. Wir haben genau einen Kunden, mit dem wir das machen. Warum machen wir das mit dem Kunden? Weil der Kunde gar nicht mitbekommen hat, dass wir es für ihn eingerichtet haben. Ja, das ist ein bisschen vorausschauende Arbeit von uns. Da die Leute arbeiten mit Konstruktionsdaten und mit sensiblen Werkzeugen. Was mich, also wir reden da regelmäßig auch drüber, aber es macht mich immer etwas, und ich möchte nicht auf der Baustelle drin sitzen. Das heißt, die Leute haben einen PGP-Schlüssel und sie haben ein Mailprogramm, das es kann, und mit uns verkehren sie tatsächlich verschlüsselt. Wie sie das mit anderen Leuten tun, kann ich nicht beurteilen, will ich auch nicht. Ja. Der Anteil ist nicht groß. Was ich sehr bedauerlich finde, die Risiken kennen wir, glaube ich, alle. Die Geheimniskrämerei einer Postkarte, die noch elektronisch durchsuchbar ist. Gab es neulich bei einer Veranstaltung der Handwerkskammer eine lustige Geschichte, wo jemand eine Cloud-Lösung vorgestellt hat. Und dann steht hinten so ein etwas älterer Handwerksmeister auf und sagt, Leute, ihr habt's nicht all. Ich kümmere mich seit 30 Jahren darum, dass meine schwarze Kasse da ist, wo sie ist und ihr gebt alles um Schäuble. Ja, da dachte ich mir auch, bei manchen Dingen hat er eigentlich recht, ja. Da könnten wir lange drüber diskutieren. Also das ist, wie gesagt, ist etwas off-topic. Also da gibt es auch mehr als ein Werkzeug für diese Geschichten. Ja, Zum Thema ein Werkzeug, eine Aufgabe. Sie machen es im Betrieb an vielen Stellen schon so. Ihre Werker haben ein Werkzeug für eine Aufgabe, Ihre Versender haben ein Werkzeug für eine Aufgabe. Nur in der IT versuchen Sie Dinge zusammenzubringen, die das nicht unbedingt können. Und wenn Sie sich das von vorhin nochmal überlegen, diese kleinen Regeln des Verzichtens oder des Machens, das wird Ihnen mit einem einen Produktanbieter nicht passieren. Natürlich wird er Ihnen sagen, dass alles geht und dass man alles machen kann. Das ist auch seine Aufgabe. Also Dienstleister an der Stelle sind Zweckoptimisten. Das gehört einfach so, sonst kriegen wir ja keinen Auftrag mehr, wenn wir Software herstellen. Dort, wo ich nach dem Studium Softwareentwickler angefangen habe, hat unser Vertrieb immer verkauft, dass wir alphanumerische Lagerplätze könnten. Jedem Kunden wurde angeboten, alphanumerische Lagerplätze zu benennen. Ja, wir waren immer froh, dass kein Kunde das haben wollte. Und da kam wirklich einer, der wollte das dann. Und dann haben wir gesagt, okay, alphanumerisch geht. Solange alphanumerisch bedeutet, das Regal ist dreistellig, die Feld ist zweistellig und die Höhe ist einstellig und da stehen nur Ziffern drin. Ja, das Alpha haben wir gestrichen, aber das numerisch ging. So, und dann haben wir tatsächlich, damit das funktioniert, was der Vertrieb verkauft hat, eine Umrechnungsformel gebaut von Buchstabe A auf eine Zahl. Ja, das hat aber dann auch funktioniert. Gut, ich wäre soweit am Ende der kleinen Geschichte, warum ein Werkzeug im Betrieb für eine Aufgabe genauso sinnvoll ist wie ein Werkzeug für eine Aufgabe in der IT. Und bitte um Fragen und Diskussionsbeiträge. Hier liegt ein Mikro, irgendeiner, ich müsste dann flitzen gehen, aber wer möchte denn gerne? Wenn Sie das nicht möchten, dann kann ich Ihre Frage auch nochmal wiederholen, damit sie auf dem Stream ist und das können wir dann tun. Oh, ein freundlicher Helfer, super, Dankeschön. Fragen? Gut, beantwortet.
Ist die Frage, ob es jetzt gelohnt hat, das Mikro herzubringen. Meine Frage nochmal ganz so zur Drehscheibe, zur ominösen,
ja,
die Sie vorhin mal so erwähnt haben. Haben Sie dort eine Skriptlösung sozusagen?
Nee, das ist eine fertige Geschichte, die heißt LSC.
Okay.
War ursprünglich mal dafür gemacht, glaube ich, LDAP-Daten zu synchronisieren mit allem Möglichen, aber man kann damit Aktionen beliebiger Art auslösen. Lässt sich relativ einfach konfigurieren. Wenn Sie dazu eine Detailfrage haben, KMUX-Stand, Julian Thome ist der absolute Spezialist dafür.
Okay, Dankeschön.
Vortrag leider gestern um 4 verpasst. Noch Fragen? Waren jetzt Dinge dabei, die Sie völlig ungewöhnlich fanden, die in Ihrem Betrieb nicht vorkommen? Ja.
Und ich habe vorher schon eine Mail angesprochen und mich stört immer, ich habe selber ein Unternehmen oder so und kommuniziere mit irgendwelchen anderen Geschäftspartnern,
ja,
anderen Unternehmen. Mich stört jedes Mal, wenn ich eine Mail bekomme und dann PDF dran hängt, in der dann anschließend der Text drin steht. Aus dem Grund, weil ich muss das PDF öffnen, ich habe unter Umständen Schwierigkeiten, den Text zu zitieren und sowas, wenn ich antworten möchte.
Ja. Also wenn das so seine Frage war, damit es auf dem Stream drauf ist, sein Problem ist, wenn er Mails bekommt mit einem PDF-Anhang, die er öffnen muss, wenn er antworten will, ist das im PDF eine schwierige Geschichte, weil man es nicht rausziehen kann und warum ich das hier als betriebsnotwendige Geschichte praktisch dargestellt habe. Es ist keine. Also wenn das so angekommen sein sollte, dann bitte ich das einfach zu lassen. Es ist eine Möglichkeit. Ein PDF-Dokument brauche ich immer dann, wenn ich etwas für den Laien möglichst Unveränderliches verschicken möchte. Also ein Geschäftsbrief im Sinne eines Angebots, einer Anfrage, einer Kommunikationsgeschichte. Die E-Mail ist für mich ein Mittel, wenn sie unverschlüsselt ist, die so offen ist wie eine Postkarte, da würde ich bitte schön keine Preise reinschreiben wollen und keine Konstruktionsdaten und keine ähnlichen Dinge. Natürlich ist das auch ein probates Mittel, sich zu organisieren. Ja. Und natürlich würde diese Mail, wenn Sie sie in Sugar CRM ablegen, genau den gleichen Zweck erfüllen. Sie würden auch die Kommunikation nachvollziehen können. Also wie die Kommunikation im Betrieb stattfindet, ob die über eine EDI-Schnittstelle, über Mail, über von mir aus auch über Twitter, aber bitte nicht über WhatsApp. Keine Ahnung, wenn Sie Twitter, dann wenn Sie öffentlich sind, aber WhatsApp-Daten zu verschicken von Baustellen mit irgendwelchen Bildern halte ich für etwas schwierig. Ja? War nicht so gemeint, dass das das einzig mögliche Beispiel ist. Es war einfach der Punkt zu sagen, wie arbeiten Werkzeuge zusammen, die eine einzige Aufgabe erfüllen und hinterher kommt trotzdem ein vernünftiger Zusammenhang dabei raus. War das jetzt für Sie was völlig Ungewöhnliches, was Neues oder nur noch mal eine Erinnerung oder... Das ist, also ich glaube, also wenn nicht gerade jemand hier sitzt, der in einem Softwarehaus ist, die meisten Betriebe, die ich kenne, benutzen Software als Werkzeug und nicht, um das Unternehmen damit irgendwie zu betreiben. Also mein Schreiner glücklicherweise noch wirklich mit Hobel und Fräse und nicht mit IT. Ja, das ist, also die meisten Betriebe benötigen Software. Manche benötigen auch keine, tatsächlich nicht. Aber es gibt Betriebe, wenn sie Software benötigen, ist es ein Werkzeug. Und wir machen das im Betrieb nicht zum Spaß, sondern um es zu organisieren. Und mein erster Chef hat mal gesagt, eine gescheite Orga funktioniert mit römischen Steintafeln, auf die man was meißelt, mit Karteikärtchen und mit Hochleistungs-IT. Wenn die Orga von einem bestimmten Werkzeug abhängt, dann ist sie falsch. Ja. Wenn das Geschäftsmodell Amazon.de heißt, dann brauchen sie eine Hochleistungs-IT. Das ist keine Frage. Dann ist aber auch der Geschäftszweck IT. Ja, das bisschen Buchversand ist nur noch ein Nebengewerk. Ja, das ist dann nämlich klassische Organisation und die würde wieder funktionieren, auch ohne die IT. Also auch da können Sie im Zweifelsfall hingehen und sagen, ich nehme dann halt einen Kommissionierzettel und kein MDE-Gerät in die Hand. Ob das dann genauso schnell ist wie heute, lassen wir mal dahingestellt sein, aber theoretisch würde es funktionieren. Noch Fragen? Oder habe ich Sie jetzt völlig erschlagen? Gut, wir sind ja auch noch da. Das, was Sie hier gesehen haben, ist Teil des KMUX-Projekts. Wir nutzen diese Software in Containern. Wir bauen das zusammen, was der Betrieb gerade braucht. Anstatt den großen monolithischen Block in den Betrieb reinzusetzen, bauen wir das aus Containern zusammen, was der Betrieb braucht, um sich zu organisieren. Und das Maß der Dinge ist die Organisation im Betrieb. Nicht der Spaß an der Software. Gut, wenn es Ihnen ein bisschen Spaß gemacht hat, mir hat es Spaß gemacht und wenn Sie Fragen haben, ich bin noch da und jetzt machen wir Platz für den Nächsten. Vielen Dank fürs Zuhören.